Ja, schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Wir haben jetzt ja schon einiges erlebt. Vielen Dank an die Lobpreisband. Ich war jetzt ja durch krankheitsbedingt längere Zeit nicht da. Und wenn man dann das erste Mal wieder hier vorne ist und die Mitarbeiter so erlebt, jetzt euch von der Lobpreiszeit, das ist einfach wieder wie so ein neues, erfrischendes Erlebnis. Und dafür ganz, ganz herzlichen Dank. Ja, Gottes Plan ist größer. So lautet ja unser Jahresmotto. Und ich darf jetzt am Ende dieser Predigtreihe, bisher hat der Erich ja alles wunderbar übernommen, darf ich noch so einen kleinen Nachschlag machen. Und dieser Nachschlag heute zu unserem Jahresmotto basiert auf dem Spruch, der vielen von euch bekannt sein dürfte und den ihr hier vorne auch seht: Der Mensch denkt und Gott lenkt. Gibt es eigentlich jemanden hier, der diesen Spruch noch nie gehört hat? Nee, seht ihr, das haben Sprichwörter so an sich. Irgendwann begegnen die einem irgendwie, man tut sie in seinem Wissen abspeichern. Manchmal muss man sie dann durchleben oder sie werden für einen gelebt. Und darum soll es heute einmal gehen. Der Plan Gottes ist größer, der Mensch denkt und Gott lenkt. Ich möchte das in zweifacher Weise heute Morgen tun. Ich möchte einen Teil nehmen, wo wir uns das Ganze mal biblisch anschauen, weil dieser Vers nicht so im Wortlaut, aber vom Sinn her in der Bibel vorkommt. Den wollen wir miteinander beleuchten. Und ich möchte euch auch ganz persönlich am Ende noch erzählen, was ich mit diesem Vers die letzten Monate in meiner Krankheitszeit erlebt habe. Schauen wir also zunächst einmal in die Bibel, dann erkennen wir, dass dieses Sprichwort auf die alttestamentliche Weisheitsliteratur zurückzuführen ist. Genauer gesagt auf den König Salomo, der ja von Gott mit besonders viel Weisheit ausgestattet war. Das hat nicht in allen Lebensbereichen gegriffen, er hatte so seine 1000 Frauen gehabt, aber letztendlich war er ein Mann voller Weisheit. Und seine Gedanken sind eingeflossen in die Sprüche Salomos. Und dieses deutsche Sprichwort, der Mensch denkt und Gott lenkt, ist zurückzuführen auf Sprüche 16. Und dort schreibt Salomo, und ihr könnt es hier vorne jetzt mitlesen, wir steigen mal ein mit Sprüche 16, Vers 1. Der Mensch denkt über vieles nach und macht seine Pläne. Das letzte Wort aber hat der Herr. Der Mensch hält sein Handeln für richtig, aber der Herr prüft seine Beweggründe. Vertraue dem Herrn deine Pläne an, er wird dir Gelingen schenken. Der Mensch plant seinen Weg, aber der Herr lenkt seine Schritte. Ich weiß jetzt nicht, was so eure Gedanken sind, wenn ihr diese Worte heute Morgen neu oder wieder hört. Findet ihr diese Verse eher beängstigend? Findet ihr die Verse vielleicht sogar befreiend? Findet ihr diese Verse besorgniserregend? Oder begleitend, weil ja der Herr immer irgendwie dabei ist. Das fällt ja auf, dass in allen vier Verslein es immer eine Kombi ist zwischen Mensch und Gott. Nicht? Wie eine Symbiose, die zusammengehört. Das Wertvolle an diesen Versen, die wir hier vorne jetzt haben, möchte ich gerne verdeutlichen. Erstens, es wird vorausgesetzt, der Mensch besitzt schöpferische Denkfähigkeiten. Das Denken ist uns von Gott gegeben. Wir haben heute schon einiges davon gehört, was Gott uns gegeben hat, anvertraut hat, auch in kleine Kinder hinein. Das Denken, diese Fähigkeit dazu, diese schöpferische Form denken zu können, weiterzudenken, nachzudenken, umzudenken oder vorzudenken und zu planen, das hat Gott einem jeden Menschen gegeben. Und das ist doch eigentlich ein Grund, ihm einmal zu danken und ihn zu loben. Wir setzen das so oft voraus, ja, wir sind denkfähige Geschöpfe. Aber es ist eine große Gnade. Und wir merken es an Menschen, die alt werden und durch Krankheit, Demenz und Alzheimer diese Denkfähigkeit immer mehr verlieren. Danken wir unserem Gott auch heute Morgen. Vielleicht gerade jetzt im stillen Stoßgebet. Ich rede einfach weiter. Ihr könnt mit Gott reden und Gott einfach mal danken, Herr, dass ich diese Denkfähigkeit von dir habe. Und wie oft hat sie dir schon geholfen in deinem Leben, dass wir dazu befähigt sind zu denken. Ein zweiter Gedanke, unser Denken soll verantwortungsbewusst sein. Denn unser Denken und Handeln ist letztendlich immer, wie die Lateiner so sagen, coram Deo zu sehen. Das heißt, vor dem Angesicht Gottes wahrzunehmen. Wir können, egal ob wir eine Beziehung zu Gott haben oder nicht, wir können nicht denken, ohne dass wir wissen, Wir machen das im Angesicht Gottes, in seiner Gegenwart, einfach weil er da ist. Das letzte Wort hat der Herr. Die letzte Instanz also ist er selbst. Er prüft auch die Motivation und die Beweggründe. Nennt euch ein Beispiel aus dem Alten Testament, David. Wunderbarer König mit tollen Gaben, eine hohe Denkfähigkeit, kreative Denkfähigkeit mit seinen Liedern und Psalmen, die er gedichtet hat. Und trotzdem war er in seinem Denken auch oftmals auf falschen Wegen unterwegs. Aber er war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und im Psalm 139 schreibt er ganz am Anfang, erforsche mich Gott, erkenne mein Herz, prüfe mich, erkenne, wie ich es meine und siehe, ob ich auf bösen Wege bin und leite mich auf ewigem Wege. Kannst du so wie David mit Gott beten, vor ihm denken, vor ihm sein? Und dann noch ein anderer Gedanke, unser Denken und Gottes Lenken, diese Symbiose zwischen Gott und Mensch, der Mensch denkt, Gott lenkt, ist nicht ein unüberbrückbarer Gegensatz. Vertraue dem Herrn deine Pläne an, lesen wir hier, er wird dir Gelingen schenken. Gott ist nicht per se ein Gegenspieler zu deinem Denken und zu deinem Plan. Das denken wir manchmal so, nicht? Gott meint es immer anders, als ich gedacht habe. Gott will es immer anders, als ich es gemeint habe und als ich es gerade tue. Und das nervt, wenn da immer einer ist, der es anders weiß oder besser weiß. Gott ist nicht der Gegenspieler, was unser Denken und Handeln anbelangt, sondern er ist eher unser Mitspieler auf dem Spielfeld des Lebens. David, jetzt am Ende vom Psalm 139, da bringt er das zum Ausdruck, weil er sagt, von allen Seiten umgibst du mich her und hältst deine schützende Hand über mir. Also Gott ist nicht gegen uns in unserem Denken und in unserem Handeln, sondern er ist eigentlich für uns und versucht seine schützende, segnende Hand über uns zu halten, was unser Denken und Handeln anbelangt. Und von diesem Gottesbild ist David geprägt. Er sieht also in Gott nicht den kleinlichen Gegenspieler, sondern er sieht den, der ihn unterstützt und in manchen Plänen und Handlungsweisen aber auch ein heilsames Korrektiv ist. Wer die Davids Geschichte kennt, der weiß es. Du bist der Mann, nicht? Und wo er dann umdenken muss, wo Gott korrektiv seine Pläne durchkreuzt. Der Mensch plant also seinen Weg, aber der Herr lenkt seine Schritte. Apropos Lenken, kleiner humorvoller Einschub mit dem nächsten Bild, wenn es ums Lenken geht. Der Mensch denkt und lenkt, dieser Grundsatz gilt nicht für Autofahrer. Fand ich irgendwie süß, wollte ich euch nicht vorenthalten, nicht? Zum Thema Lenken. Wobei, ich habe so gedacht, das Auto der Zukunft, das wird ja lenkfrei wahrscheinlich gestaltet werden. Also die jüngere Generation, ihr werdet später im Auto arbeiten, das wird euer Büro sein. Da werdet ihr aber nicht mehr am Lenker sitzen und nicht mehr einen Schalthebel haben, sondern ihr werdet gefahren, ihr werdet gelenkt von irgendeinem Satellitensystem, Technik da oben in den Weiten des Weltalls, wie auch immer. Also freuen wir uns, dass wir im Auto noch lenken dürfen. Nicht? Aber es ist kein Satz, unser Sprichwort für Autofahrer. Zurück zum Salomo und zu seinem Thema. Der Mensch plant seinen Weg, aber der Herr lenkt die Schritte. Das nächste Bild, Gerald, dankeschön. Ich möchte mal so sagen, es kann zuerst ein Wort der Zumutung sein. Der Mensch denkt und Gott lenkt. Ich möchte es gleich erklären. Aber ich möchte diesen Gedanken ganz bewusst an den Anfang stellen von drei Gedanken. Das ist der erste Gedanke dazu. Und für alle die unter uns, die eben dieses Sprichwort, das auf Sprüche 16 zurückzuführen ist, der Mensch denkt und Gott lenkt, eine Zumutung ist. Ein nicht aushaltbarer Satz. Das gibt es im Leben von uns Menschen. Für alle, die ein schmerzvolles Lebensschicksal gerade durchmachen, sei es eine schwere Krankheit, die sie überfallen hat, eine Diagnose, die sie von den Füßen haut, sei es ein Schicksalsschlag, einen lieben Menschen verloren zu haben, sei es überraschend oder ihn begleiten zu müssen bis zum Tode. Es gibt so viele Schicksale, wo das Leben so quer reinkommt. Und dann empfindet es man in diesem Leiden, dem man gerade steckt, oft als eine Zumutung, wenn dann dir gesagt wird, ja, Gottes Plan ist größer. Der Mensch denkt, aber Gott lenkt halt manchmal anders. Das hilft nicht dem Einzelnen weiter. Wie unpassend das sein kann und wie unzutreffend und wie wir sensibler damit umgehen müssten, möchte ich mit einer kleinen Geschichte illustrieren, die ich gefunden habe. Vielleicht kennt sie der ein oder andere. Da heißt es, einem Bauer läuft sein einziges Pferd, ein Hengst, davon. Und dabei hatte er mit diesem einzigen Hab und Gut, mit diesem Pferd, so große Pläne, was aufzubauen. Aber jetzt ist der Hengst einfach nicht mehr da. Welch eine Tragik. Und jetzt zu sagen zu diesem Bauern, ja, der Mensch denkt, du denkst, aber der Herr lenkt halt anders. Wisst ihr? Könnt ihr euch nachvollziehen, dass es eine Zumutung ist für ihn? Nicht eine große Hilfe, kein Trost? Nach ein paar Tagen kommt das Pferd aber zurück und zusammen mit einer ganzen Herde von Stuten. Der Bauer und die Nachbarn sind begeistert. Ja, der Mensch denkt, sei alles verloren, aber der Herr denkt und schenkt Reichtum. In dieser Situation ein Grund zur Freude. Der Sohn des Bauern will diese neuen Pferde einreiten. Unglücklicherweise fällt er herunter von einem Pferd, bricht sich sein Bein, so kompliziert, dass er wahrscheinlich nie mehr Pferde einreiten kann. Welch ein großes Unglück. Ja, der Mensch denkt halt und Gott lenkt. Gottes Plan ist größer. Aber ist es dann für diesen Sohn in dieser Situation ein Trost oder eher eine Zumutung? Eine Woche später lässt der König alle gesunden jungen Männer zum Krieg einziehen. Doch der Sohn des Bauern bleibt verschont. Gottes Plan ist größer. Halleluja. Diese Lebensgeschichte könnte sich jetzt einfach so weiterentwickeln. Und vielleicht sagst du dir, meine Lebensgeschichte ähnelt dem ein Stück weit. Nur mit anderen Erlebnissen. Das Bibelwort hier ist mitunter wirklich eine sehr schmerzvolle Zumutung. Und das sollten wir es uns gegenseitig nicht schwerer machen. Sondern vielleicht einfach nur sagen, es ist, wie es ist, denn das sagt die Liebe. Erich Fried. Es ist, wie es ist, sagt die Liebe. Es mag sein, dass Gottes Plan größer ist, aber ich möchte Gottes Lenken nicht als Zumutung weitergeben. Es kann aber auch, wie schon angedeutet, dieses Sprichwort auf Sprüche 16, es kann ein wertvolles Trostwort sein und werden. Ein Trostwort, weil es erquickt, weil es ermutigt. Für uns, die wir so Grübler sind, für uns, die wir so angstbesetzt sind, die manchmal verzweifelt sind, orientierungslos sind. In der heutigen Welt, wo es so eine Vielfalt gibt, in jedem Bereich gibt es eine Vielfalt. Ja, nicht nur, wenn ich in den Supermarkt gehe und Brot kaufe. Das ist bei jedem Medikament so, bei allen Dingen gibt es heutzutage eine große Vielfalt. Frage KI, google, überall gibt es eine große Vielfalt. Wer will sich in diesem Dschungel eigentlich immer zurechtfinden? Bei allem Denken und Planen. Der Mensch denkt viel über sich nach, macht seine Pläne, aber das letzte Wort hat der Herr. Rechnen wir noch damit, dass Gott ein letztes Wort hat für meine Situation, die ich nicht mehr überblicke und wo ich vor lauter Denken und Überlegen nicht klarkomme? Vielleicht ein letztes Wort beruflicher Art? Wo ich im Denken nicht mehr klarkomme. Ein befreiendes Wort partnerschaftlicher Art, ein ermutigendes Wort gesundheitlicher Art und ein beziehungstechnisches Trost- oder Mutwort. Das letzte Wort hat der Herr, egal wie deine Situation ist. Und egal wie deine jetzige Lebenssituation ist und du darüber grübelst in irgendeiner Form, das letzte Wort ist ja noch nicht gesprochen. Weil das letzte Wort ja immer der Herr hat. Über deine Krankheit, über deine Not, über deine Fragen ans Leben. Ich weiß genau, hat Gott einmal zum alttestamentlichen Volk unter dem Propheten Jeremia gesagt. Ich weiß genau, was ich für Pläne über dich habe. Und ich möchte es dir sagen. Mein Plan ist, euch Heil zu geben und kein Leid. Mein Plan ist, euch Zukunft und Hoffnung zu geben. Und wenn ihr dann zu mir rufen werdet, nachdem ihr das gehört habt, was mein Plan für euch ist, wenn ihr dann zu mir rufen werdet und wenn ihr zu mir betet, will ich euch erhören. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Wenn ihr ernsthaft von ganzem Herzen nach mir verlangt, werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Ich will euer Geschick, altdeutsches Wort, ich will eure Situation wenden. Ein Trost, oder? Der Mensch denkt, Gott lenkt. Der Herr hat das letzte Wort. Vielleicht ist unser Jahresmotto nicht nur gut für uns als Gemeinde, sondern genau für dich gut in deiner Lebenssituation. Dann mach's doch zu deinem persönlichen Jahresmotto und freu dich, dass wir hier in diesem Verbund der Gemeinschaft immer wieder mit diesem Motto unterwegs sein werden, immer wieder was hören werden, Input oder Erfahrungswerte. Und mach du mal dieses Jahr persönlich für dich zu diesem Jahr, wo du sagst, Herr, ja, ich denke, manchmal vielleicht zu viel, aber ich vertraue darauf, dass du meine Schritte lenkst in diesem und jenem Bereich, weil dein Plan größer und gut ist. Lass es ein Jahr der persönlichen Erfahrung werden. Ich weiß nicht, wie du darüber denkst. Ich noch ein dritter Gedanke jetzt. Manchmal ist dieses Bibelwort auch ein heilsames Mahnwort an uns. Wie gesagt, Denkvermögen und Pläne zu spähen ist eine wunderbare, großartige Schöpfungsgabe, die Gott dir und mir gegeben hat. Und davon sollen wir reichlich Gebrauch machen. Manche würden ja sagen, der Mensch sollte mal ein bisschen mehr von seinem Denkvermögen Gebrauch machen, nicht? Es gibt auch so Situationen, wo man sagen, jetzt denk mal wirklich nach, bevor du immer gleich losrennst. Aber wir müssen das Ganze auch in einem größeren Zusammenhang sehen. Und vielleicht hilft uns da der Jakobusbrief. Jetzt sind wir damit im Neuen Testament mit diesem Thema. Und dann sagt doch Jakobus nun mal zu euch, also eine ganz bestimmte Lesergruppe vor sich. Nun mal zu euch, die ihr mit großen Worten etwas ankündigt. Das ist ja nicht so unser Ding, nicht als Christen mit großen Worten etwas ankündigt. Aber innerlich denken es manchmal so. Ich habe große, gute Worte gefunden. Ich sage es jetzt nur nicht so, weil es nicht dem Christen nicht so ins Gesicht steht in unserer Kultur. Aber innerlich haben wir es vielleicht so. Heute oder morgen wollen wir in dieser oder jene Stadt reisen. Wir wollen dort ein Jahr bleiben, gute Geschäfte machen und viel Geld verdienen. Wer will es nicht? Und jetzt kommt Jakobus und sagt, ihr Lieben, ihr wisst ja noch nicht einmal, was morgen sein wird. Ihr macht euch Pläne über Jahre und wisst noch nicht mal, was die nächsten 24 Stunden mit eurem Leben sein wird. Ja, das ist das Menschenschicksal. Was ist denn schon euer Leben? Nichts als ein flüchtiger Hauch, der kaum ist er da, auch schon wieder verschwindet. Und darum solltet ihr eigentlich lieber sagen, wenn der Herr will. Wenn der Herr will, werden wir dann noch leben und wollen dieses oder jenes tun. Merkt ihr, es geht nicht darum, dass ich mein Denken aufgebe, dass ich mein Planen Ade sage. Es geht darum, dass ich mein Denken und Planen in die Kombination mit Gott setze, mit dem ich unterwegs bin, den ich kenne, als Schöpfer und als Heiland in Jesus Christus. Dass man diese Symbiose, wo Mensch und Gott zusammenkommt, aufrechterhält und lebt. Gott ist nicht der Gegenspieler deines Denkens und Handelns. Er ist ein Mitspieler auf dem Spielfeld deines Lebens. Das möchte er sein. Und mal korrektiv, mal unterstützend, mal gnädig, mal erbauend, mal heilsam, erschreckend. Aber immer zu unserem Guten. Am Ende der Predigt möchte ich nochmal ganz konkret auf diesen Rat des Jakobus zu sprechen kommen. Jetzt möchte ich einfach ein Fazit ziehen und das Fazit zu diesem Bibelvers, der Mensch denkt und lenkt, möchte ich so zusammenfassen. Es ist für den einen oder anderen unter uns sicherlich ein Wort der Zumutung, weil er in einem Lebensschicksal steht, das ihm viel abverlangt. Und ich nicht sagen kann, wie soll der Plan größer sein? Er hat mir eigentlich alles genommen. Ich habe verloren, was mir wichtig und wertvoll war. Und der Plan Gottes soll größer sein? Nein, ich habe so viel verloren. Für andere ist es ein wertvolles Wort des Trostes, welches neu Halt und Orientierung gibt und ermutigt und Kraft gibt. Und für andere vielleicht wirklich ein heilsames Wort der Ermahnung. Früher gab es mal noch diesen Spruch, mach die Rechnung nicht ohne den Wirt. Wer kennt das eigentlich noch? Ich glaube zumindest meine Generation, oder? Mach die Rechnung nicht ohne den Wirt. Ja, aus der Anita, du kommst aus der Gastronomie, aus dem Hotelgewerbe, du kennst es natürlich. Keine Frage, genau. Ja, früher, der kommt aus der Gastronomie, dieser Spruch. Und natürlich ist klar, du kannst hier von mir aus zusammenzählen, was es kostet, aber letztendlich macht der Wirt die Rechnung, nicht? Mach also deine Gedankenrechnung nicht ohne Gott. Mach deine Gedankenrechnung nicht ohne Gott. Ich weiß nicht, wo du dich einordnen würdest jetzt heute Morgen bei diesem Bibelvers. Als einer, der sagt, dieses Verslein ist für mich ein Wort der Zumutung oder des Trostes oder der Ermahnung. Ich glaube, wenn du ehrlich zu dir selber bist, findest du dich ein an dieser Stelle. Ich glaube aber, eine Erfahrung, die uns allen gleich sein wird, egal wie wir uns jetzt eingeordnet haben, finde ich, hat Johann Peter Eckermann, von dem ich nichts weiteres weiß, außer dieses Zitat, denke ich, gut auf den Punkt gebracht. Schau mal, was hier vorne zu lesen ist. Er sagt, der Mensch denkt und Gott lenkt. Und ehe man eine Hand umwendet, sind unsere Zustände und Wünsche anders, als wir es voraus dachten. Ehe man eine Hand umwendet, und das geht ja schnell, ne? Könnt ihr mal schnell machen, das ist in einem Bruchteil einer Sekunde, ist die Hand umgewendet. Und so ist es manchmal auch, wenn Gott lenkt, eingreift, dann ist wie die Hand umwenden, von einer Sekunde, von einer Stunde, von einem Tag auf den anderen, ändern sich die Zustände und auch Wünsche ändern sich. Und so hat es wohl nicht nur dieser Eckermann erlebt, sondern vielleicht auch der ein oder andere unter uns. Und so ist es mir auch vor wenigen Monaten ergangen. Ich möchte ein kleines Schaubild erstmal zeigen. Ich habe mich fast nicht getraut, es zu zeigen, weil es so stark vereinfachend ist und so idealisierend. Aber ich glaube, und keiner wird sagen, die Realität ist so. Da sind wir ja klug genug, ne, an dieser Stelle. Aber ich glaube, die Sehnsucht in uns ist, dass wir das oft gerne so hätten, wie es auf diesem Bild sehen. Ich denke mir was aus, ich plane was und dann würde ich mir wünschen, dass es ohne größere Probleme, entweder schnurstracks oder halt so doch ohne Wellenbewegung und ohne Tiefen zu dem Ziel kommt. Jeder von uns weiß, es ist zu vereinfachend und es trifft nicht zu und es wird wahrscheinlich auch gar nicht passieren. Und wenn es mal passiert, Halleluja, wunderbar. Aber das ist nicht der Lauf der Dinge. Das wissen wir. Aber schaut mal in euer Herz, ob das nicht eine Sehnsucht im Herzen ist, die wir eigentlich so in uns tragen. Es wäre so schön, wenn es mal wieder so liefe. Es wäre mal schön, wenn es so wäre. Wir wissen aber alle, dass Gottes Wege und Schritte, die er lenkt, anders sind. Vielleicht mit dem nächsten Bild merkt man das dann an dieser Stelle auch ein bisschen eher. So, das kommt der Lebensrealität, glaube ich, schon etwas näher. Ne? Genau, an dieser Stelle. Gott will mit dir und mit mir auch ans Ziel kommen, keine Frage. Und vielleicht möchte er sogar mit dem Ziel, das du dir ausgemalt hast, auch mit dir ans Ziel kommen. Wie gesagt, Gott ist nicht gleich der Gegenspieler, sondern der Mitspieler auf das Spielfeld deines Lebens. Nur der Weg dahin, den geht Gott eben meistens nicht schnurstracks. Wenn, dann müsste er einfach ein Wunder tun. Diesen Weg dahin geht Gott oft mit uns durch das Leben hindurch. Mit seinen Widrigkeiten, mit seinen Höhen und mit seinen Tiefen, so wie hier eingezeichnet. Und dann ist es eben so, es geht um Brüche. Einbrüche, Abbrüche, Zerbrüche. Und diese Brüche sind so wertvoll für unser Leben. So wenig wir sie gerne haben, so wenig wir sie gerne suchen. Aber sie sind aus Gottes Sicht und für unser Leben und auch um zu reifen und in der Beziehung zu Gott, sind, ich würde fast gar sagen, lebenswichtig und auch lebensnotwendig. Wie gesagt, ich würde keinem so ein Tal wünschen, aber sie können gut sein für unser weiteres Leben. Also die Zustände und Wünsche werden anders, als wir es dachten. Und ihr Lieben, ich fange mal so an, als Gemeinde haben wir es doch die letzten 10 Jahre so erlebt. Wir hatten diese tiefe Zeit des Tal der Krise. Manche erinnern sich noch, ne? Die sind ja immer noch so dabei. Genau. Die anderen sind neu dazugekommen. Die kennen dann, dass wir diesen Weg aus dem Tal mit Gott herausgegangen sind. Und andere sind erst so frisch dabei, dass sie sagen, ich merke, wie wir irgendwie auf einer Höhe sind und dass jetzt das Gemeindehaus verschönert. Ich habe eine E-Mail bekommen, habe gesagt, Hans-Peter kommt, ich freue mich, wenn du zurückkommst. Das Gemeindehaus wird jeden Tag schöner und gemütlicher. Ist doch so, es ist doch so. Und so nehmen wir es ja auch wahr, wisst ihr? Und wer jetzt erst neu in der Gemeinde ist, der nimmt diese Phase wahr. Aber wir kennen es als Gemeinde insgesamt so ein dickes Tal aus den letzten 10 Jahren. Und wir sind gut mit Gottes Hilfe da durchgekommen. Es gilt es, mit Jesus, mit Gott durchzugehen, Schritt für Schritt. Manchmal nur Tag für Tag, manchmal Woche für Woche, manchmal Monat für Monat und manchmal ein Jahr für Jahr. Aber dahinter steht immer, alles hat seine Zeit. Kein Tal ist endlos. Ist euch was aufgefallen an diesem Schaubild, außer dass da solche Täler zu sehen sind und in den Tälern Verschiedenes angedeutet wird? Aber ist da sonst noch was aufgefallen? Bitte? Es gibt immer ein nächstes Ziel, ja? Sehr schön. Wo kam das her mit den Fähnchen? Ja, wunderbar, Jörg. Also wenn ich das jetzt gemalt hätte, ich hätte die Fähnchen nicht reingemalt. Und als ich dieses Bild gefunden habe, habe ich gedacht, ja, was soll denn das mit den Fähnchen? Das ist doch eine tolle Sache. Das heißt, das Fähnchen zeigt an, so würde ich das mal interpretieren, ein Etappenziel ist erreicht. Es kann so ein Erkenntnisfähnchen sein. Ich habe durch das Tal eine Erkenntnis gewonnen. Und jetzt halte ich mal an diesem Fähnchen wie an einem Gipfelkreuz, wenn ich hochgeklettert bin, einfach mal inne. Und freue mich über das, was ich am Erkenntnisfähnchen an Einsicht gewonnen habe. Es kann ein Überwindungsfähnchen sein. Ich schaue zurück und sage, sag mal, das habe ich mit Gott überwunden. Alle Achtung, was Gott daraus gemacht hat. Ein Überwindungsfähnchen, ein Gewinnerfähnchen. Es kann auch ein Mutmacherfähnchen sein für die nächste Etappe. Ich habe für mich gesagt, ich möchte diese Fähnchen, denen möchte ich mehr Beachtung schenken in meinem Leben, wenn es durch Täler geht. Die sind doch wichtig, ein Etappenziel erreicht zu haben, innezuhalten und dann zu wissen, es geht in die nächste Phase. Und deshalb möchte ich jetzt am Ende noch ein klein wenig persönlich machen aus meinem Leben der letzten Monate. Letztes Jahr im Sommer, ich fange mal so an, ich werde es aber kompakt machen, okay? Letztes Jahr im Sommer hatten wir zwei wichtige Themen, also neben anderen wichtigen Themen. Das eine Thema ist, meine Frau und ich, wir sind Ü60, wir wissen, wenn man mal so das Leben einteilt in 30er Jahren, die ersten 30 Jahre 0 bis 10, so die Jugend und die Erfrischende und das Draufgängertum, dann 30 bis 60, wo sich alles so settelt, wo sich was aufbaut, nicht? Und hofft, dass man gesund bleibt und dass alles mit Kindern und Enkeln gut läuft. Und dann kommt so die dritte Lebensphase, von 60 bis 90. Wenn es nach Mose geht, wird es 120. Man weiß ja nie. Aber die dritte Lebensphase ist mittlerweile eine sehr wichtige und auch noch eine doch längere Phase, als man früher gedacht hat. Und zu überlegen, wie will ich eigentlich diese dritte Lebensphase, das ist jetzt so unser Thema, wie wollen wir die eigentlich gestalten? Also wie finden wir den Weg in die Rente und was ist mit der Rente und danach? Das ist ein Thema, ist ein bisschen staubtrocken, ein bisschen nüchtern, nicht so das Spannende. Aber viel spannender ist die Frage, und da möchte ich einen Artikel zitieren aus Aufatmen, eine Zeitschrift unseres Bundes. Wie bleibe ich sozial verträglich im Alter? Wer diesen Artikel haben möchte, kann es mir einfach schreiben. Ich schicke ihn euch. Freunde, wir machen uns viel zu wenig Gedanken. Wie bleiben wir im Alter sozial verträglich? Ich habe darüber nachgedacht, meine Frau hat darüber nachgedacht. Ich habe für mich einen Satz gefunden, den möchte ich euch einfach sagen. Ihr könnt ihn toll finden oder nicht. Ihr könnt sagen, lass ich es machen. Später sein Ding, meins nicht. Aber der Satz hat für mich Wertvolligkeit, eine Werthaftigkeit. Und dieser Satz heißt, ich will im Alter geschmeidig sein. So, jetzt ist geschmeidig ein altdeutsches Wort. Die Jüngeren werden gar nichts mit anfangen können. Ich möchte im Alter geschmeidig sein. Und geschmeidig heißt, ich möchte körperlich geschmeidig sein, nicht einrosten. Wisst ihr? Und da möchte ich heute was dafür tun, dass ich in meinen Gelenken, mit meinen Gliedern, dass ich da nicht einroste immer mehr. Dass ich den Kopf noch nach links und rechts bewegen kann. Und beim Autofahren wirklich nur nach hinten gucken kann. Wenn man rückwärts fährt. Liste? Ja, das sind solche Dinge, wo man es dann im Alltag merkt. Man rostet ein. Ich möchte körperlich geschmeidig bleiben. Ich möchte aber auch von meinem Charakter her geschmeidig bleiben und Herr werden, wo es nötig ist. Also nicht eng, nicht verbohrt, nicht verbittert. Nicht zu sagen, ah, das kenne ich schon, das haben wir früher anders gemacht, da brauchst du gar nicht mit anfangen. Ich habe viele Kinder, ich habe viele Enkel. Ich muss im Alter sozial verträglich sein, damit die es noch gut mit mir meinen später. Und ich möchte seelisch geschmeidig sein. Mich noch freuen an vielen Dingen, obwohl man schon viel gesehen hat. Obwohl man schon viel Leid auch gesehen hat. Aber sich an den kleinen Dingen freuen können. Nochmal offen sein, vielleicht was Neues zu lernen. Nochmal offen sein, neue Wege mit Gott zu gehen. Wisst ihr? Das fasse ich alles unter dem Begriff geschmeidig. Was ich nicht gewusst habe, da hätte ich mal ein bisschen mehr recherchieren müssen, dass geschmeidig von seiner Grundbedeutung her heißt, leicht zu bearbeiten oder zu schmieden. Das hört sich jetzt nicht so toll an, aber genau das ist, was Gott mit mir, wenn ich so jetzt sagen darf, in den letzten Wochen so gemacht hat oder anfängt zu machen. Er bearbeitet mich, er schmiedet mich, er will mich schmieden, weil er sieht, so geschmeidig, wie der Hans-Peter sein will, ist er nicht. Da ist noch Arbeit damit er in seinem letzten Lebensdrittel geschmeidiger wird, sozialer, verträglicher wird. Es kann sein, dass Krankheit und es kann sein, dass ein Schicksalsschlag da einen Strich durch die Rechnung macht. Aber ich empfinde, dass Gott jetzt mich vorbereitet für das Lebensdrittel 60 bis 90. Und wenn er sagt, ich nehme deinen Plan, ich nehme dein Ziel ernst. Aber es wird nicht anders gehen, als durch Täler und Etappenziele zu erreichen. Ich möchte euch jetzt sagen, wie es konkret ausgesehen hat. Ich denke und Gott lenkt. Angefangen mit Gottes Lenken, so sehe ich es momentan, hat alles dann im Herbst letzten Jahres. Also im Sommer waren die Gedanken, im Herbst kam dann Gott hinein mit Lenken. Meine todkranke Mutter, die schon schwer krank war, dann todkrank war, habe ich zu Hause mit meiner Schwester und meinem Vater gepflegt. Mein Vater wollte, dass die Mama zu Hause die letzte Zeit einfach auch da ist. Das war auch ihr Wunsch. Das war eine Sterbensbegleitung, 14 Tage auf 24 Stunden. Ich habe mir es zugetraut und bin doch völlig überfordert gewesen. Ihr Tod und dann eben noch das angespannte Verhältnis zu meinem Vater, ich möchte jetzt da nicht näher drauf eingehen, aber ein angespanntes Verhältnis zu meinem Vater immer wieder zu haben, das hat meine Seele viel zu sehr beschwert. Mehr als ich dachte. Mehr als ich konnte. Ich sollte dann, nachdem meine Mutter gestorben war, sollte ich ja wieder arbeiten. Und ich bin morgens aufgewacht und ich konnte einfach nicht. Ich konnte und wollte nicht aufstehen. Ich wusste, was vom Gemeinde her so ist. Ich wusste, was die Familie, was so geplant ist. Und ich habe einfach ich habe nicht die Kraft dafür. Das ist mir alles eine zu große Belastung. Ich möchte es einfach nicht haben. Meine Frau hat mich dann zum Hausarzt geschickt. Und nachdem der Hausarzt mich angehört, hat er gesagt, Herr Bruck, ich nehme Sie jetzt mal völlig aus der Verantwortung heraus. Und was denkt ihr, wie ich auf diesen Satz reagiert habe? Ich hätte ihn um den Hals springen können. Ehrlich, habe ich nicht gemacht. Und wisst ihr warum? Weil mich hier jemand befreit hat. Weil mich hier jemand entlastet hat, was ich mir selber nicht getraut hätte zuzusagen. Ich hätte mir nie getraut zuzusagen, Hans-Peter, nimm dich mal aus der Verantwortung komplett raus. Ich habe einen Hausarzt gebraucht. Dann war ich beim Psychotherapeuten. Simon, du bist auch wieder da, sehr herzlich gegrüßt. Er hat mit dem Hausarzt zusammen festgestellt, eine leichte bis mittelschwere depressive Erschöpfung. Ich habe letzte Woche schon das kurz erzählt. Kein Burnout. Halleluja. Ich habe es selber mal erlebt, ein Kollege, den ich dann vertreten habe, der einen Burnout hatte. Der war nach einigen Monaten, ging es ihm körperlich besser, aber seelisch ist er, um Jahre hinterhergehinkt. Wisst ihr, der musste wieder lernen als Pastor, sich aufs Fahrrad zu setzen, nach Karlsruhe zu fahren, in einen Café und einen Kaffee zu bestellen, um mit der Bedienung zu reden. So kann es aussehen nach einem Burnout, wenn man richtig ausgebrannt ist. Und damals habe ich mir gesagt, so Herr, möchte ich nie enden, da möchte ich nie hinkommen. Das war wie ein Warnschuss. Und ich bin so froh, dass es kein Burnout bei mir jetzt war. Aber der Hausarzt und auch Simon haben mir signalisiert, so geht es jetzt einfach nicht weiter. Jetzt muss ich was ändern. Und das ist dann diese schmerzhafte Bruchstelle, nicht, wo das Tal so anfängt, die Gott zulässt. Und die letzten 4 Monate waren nicht leicht. Ich habe manchmal plötzliche Weinattacken gehabt. Ich komme aus dem Sport zurück und sitze zu Hause und irgendein Impuls und ich muss einfach anfangen zu weinen. Ich habe 5 Minuten einfach geheult. Ich habe mich so geschämt und habe gedacht, Mann, das jetzt im Sportstudio passiert wäre. Nicht auszudenken. Wisst ihr, so eine Scham hat man dann. Müdigkeit, Kraftlosigkeit, man nur für eine Stunde sich konzentrieren zu können. Das kann ich so in meinem Leben auch nicht. Aber dann zunehmend auch Ermutigung zu erfahren, da habt ihr viel beigetragen, obwohl ich euch nicht geantwortet habe mit Zuspruch und E-Mails und Telefonate, Wünsche über meine Frau und so weiter. Und ich habe gute Bücher, ich lese halt gerne, ich habe gute Bücher gelesen. Von Jörg Berger hier, Anti-Erschöpfungssymptome. Wie man aus der Erschöpfung herauskommen kann. Jörg, ich weiß gar nicht, ob du da bist. Auch da herzlichen Dank, dein Buch war sehr wertvoll. Andere Bücher, die Bestseller waren bei Spiegel, nichts Frommes, aber die mir wirklich auch geholfen haben. Und dadurch habe ich Fähnchen entdeckt, wisst ihr? Und jetzt möchte ich euch zum Schluss einfach, weil ich euch ermutigen möchte, die Fähnchen zu suchen im Tal, möchte ich euch 2 Fähnchen einfach erzählen, die in den letzten Wochen ich erkannt habe. Es sind Erkenntnisfähnchen, die ich jetzt aber noch umsetzen muss. Also ich bin nicht am Ende. Ich habe eine Erkenntnis und ich fange jetzt an umzusetzen. Also wenn ihr mir fast beten wollt für mich, dann betet für die Umsetzung dieser Erkenntnisfähnchen, die ich euch jetzt sage. Das erste Erkenntnisfähnchen mit dem nächsten Bild hat mit Beziehungskrisen zu tun. Ich möchte es einkleiden in die Biografie eines anderen Mannes. Wer kennt diesen Mann hier vorne? Oh, ihr Lieben, meine Generation muss ihn kennen. Hä? Die Musiker, Bruce Springsteen. Wo sind die jungen Leute? Kennt ihn niemand? Ja, der ist mittlerweile 80, der gute Mann, ist klar. Bruce Springsteen, US-Musiker, The Boss. So Welthits wie Born in the USA, I'm on Fire, ihr Lieben, Nebraska, das sind seine Welthits. Im Kino läuft gerade ein Film über ihn, von seiner Kindheit bis zu seinem 30. Lebensjahr, als er dann den Durchbruch geschafft hatte zum Weltstar. Also das heißt, die letzten 50 Jahre sind dann nicht drin in dieser Biografie. Es geht um die erste Lebensabschnitt. Und ich habe diesen Film mir angeschaut, weil ich einfach auch seine Musik mag. Ne? Klar, als Motorradfahrer und Rock'n'Roller mag man das Film. Und da gab es eine bewegende Szene, als er schon 30 Jahre alt war. Er hatte immer ein schwieriges Verhältnis zu seinem Vater. Ich gehe jetzt nicht näher drauf ein, aber vielleicht hilft dir diese Geschichte auch in deiner Beziehung zu deinen Eltern, seiner Mutter oder zu deinem Vater. Wir haben ja alle irgendwo da auch so unsere Defizite und unsere Väter und Mütter sind Kinder ihrer Zeit und können uns nicht immer alles das geben, was wir brauchen und so weiter. Und alles schön recht und gut. Aber wir müssen damit klarkommen irgendwann. Und er hat ein schwieriges Verhältnis zu seinem Vater bis zu diesem 30. Lebensjahr. Und nach einem Konzert war sein Vater backstage. Und Bruce wurde darüber informiert, und er war total überrascht und konsterniert und hat überlegt, gehe ich da jetzt backstage zu meinem Vater hin? Er findet den Mut und geht zu seinem Vater, ist erstaunt und zögerlich. Und als der Vater Bruce sieht, sagt der Vater zu ihm, komm, setz dich auf meinen Schoß. Oh, 30-Jähriger setzt sich auf den Schoß seines Vaters, der so 70 ist. Schönes Bild, ne? Oder befremdliches Bild. Bruce war gerade ein Megastar geworden. Und jetzt soll er sich auf den Schoß seines Vaters setzen wie ein kleines Kind. Schaut euch diesen Film an, diese Szene. Er macht's widerwillig. Und dann bittet der Vater Bruce um Vergebung für das, was er ihm die letzten 30 Jahre an Mangel hat erleben lassen, an Vaterliebe. Und er sagt, dass er stolz ist, wie er sich entwickelt hat jetzt an dieser Stelle. Und da ist Bruce sicher wieder überrascht und dann sagt er zu seinem Vater folgenden Satz. Und der hat sich bei mir nachhaltig eingeprägt. Weißt du eigentlich, dass ich heute mit 30 Jahren zum ersten Mal auf deinem Schoß sitze? Weißt du eigentlich, dass ich heute zum ersten Mal nach 30 Jahren auf deinem Schoß sitze? Das sagt doch alles, nicht? Das sagt doch alles aus. Über die Sehnsüchte, über den Mangel, über das schwierige Verhältnis. Dieser harte Rockmusiker, eben zum Weltstar geboren, der Boss, wird emotional und sentimental. Und eine schmerzhafte, schwierige Vaterbeziehung beginnt sich langsam positiv zu verändern. Ich mache jetzt keine Werbung für den Film. Ihr könnt euch auch gucken, dass ihr nur die Szene mal findet. Aber es lohnt sich, das anzugucken. Irgendwie auch deine Geschichte. Ich habe Anklänge in meiner Geschichte mit meinem Vater auf jeden Fall gefunden. Und jetzt noch das zweite Erkenntniszeichen. Oh Mann, die Zeit galoppiert davon. Und zwar, schaut mal, das zweite. Überverantwortung oder Overthinking. Diese Begriffe hat Gott mir vor Augen gemalt, als mir folgende Aussage zufiel. Nur weil du Stimmung im Raum lesen kannst, oh ja, das kann ich. Das ist mir in die Wiege gelegt. Ich komme in einen Raum rein, sehe die Menschen, sehe die Art und ich kann nicht immer. Manchmal besser, manchmal schlecht, aber immer irgendwie nehme ich die Stimmung in diesem Raum wahr. Und dann fängt es bei mir an, Verantwortung zu übernehmen für diesen Raum. Meine Frau und ich machen uns manchmal lustig. Es kann sein, dass wir in einem Restaurant essen gehen und wir haben schon bestellt, dann gucken wir uns das Restaurant an und dann fangen wir an, Verantwortung zu übernehmen für dieses Restaurant. Ach, das könnte man doch da ein bisschen besser machen und ist das nicht alles zu Getränk gestellt und so. Wisst ihr was? Ich habe gar keine Verantwortung für das Restaurant und es will auch keiner von mir wissen. Aber trotzdem mache ich's. Trotzdem mache ich's. Nur ein kleines Beispiel. Nur weil du die Stimmung in einem Raum lesen kannst, wird sie nicht zu deiner Verantwortung. Genau das muss ich mir sagen lassen, wenn mir das ständig passiert. Es ist schön, Verantwortung zu übernehmen. Es ist gut, dass wir verantwortungsbewusst leben können. Und manchmal sollten wir auch mehr Verantwortung übernehmen. Aber es gibt eben diese Überverantwortung. Wisst ihr, ich bin älteste Kind einer Familie. Ich bin der älteste in einer großen Familie mit 5 Kindern und 7 Enkeln. Ich bin der leitende Pastor zweier Gemeinde und auch der älteste. Diese Überverantwortung bringt mein Beruf auch noch mit sich an dieser Stelle. Gepaart mit Overthinking, dieses endlose Grübeln. Wusstest du eigentlich, dass zu viel Nachdenken Grübelkeit verursacht? Also nicht Übelkeit, nicht? Sondern Grübelkeit. Genau. Und wenn du so ein Overthinker bist und wenn du in der Grübelkeit drin bist und diese Überverantwortung hast, dann brauchst du eigentlich gar nicht viel arbeiten. Da oben arbeitest du ständig. Und die Leute denken, der macht sich einen faulen Lenz. Aber da oben arbeitet es bei ihm ständig und er kommt nicht in die Entspannung rein. Das ist mein zweites Erkenntniszeichen. Da fängt Gott jetzt an, Vorbereitung auf das letzte Lebensdrittel. Und jetzt zum Schluss noch die Aussage von Jakobus, nochmal mit dem Bild. Ich habe gesagt, ich komme nochmal praktisch drauf zu sprechen. Jakobus empfiehlt ja mit allen Plänen und allen Gedanken machen, wenn der Herr will, werden wir dann noch leben und wollen dies oder jenes tun. Verkürzt, wenn der Herr will und wir leben, dann machen wir das. So. Früher, ich weiß nicht, wer das so weiß, aber früher haben Menschen am Ende mit diesen 3 Buchstaben noch signiert. SCJ, lateinische Begriffe, Christina weiß es vielleicht, abgekürzt SCJ, S steht für Sub, C für Konditione und J für Jakobäer. Also unter der Bedingung des Jakobus. Also ich will das tun oder jenes machen unter der Bedingung des Jakobus und die heißt, wenn Gott will und ich lebe. Also hier wird das zusammengebracht beim Denken und Handeln, Gott und Mensch wird zusammengebracht. So wir jetzt die ganze Zeit drüber nachgedacht haben. Und ich hatte einen Arzt in meiner alten Gemeinde, der hat das immer gesagt. Am Anfang hat er mich immer genervt als junger Mensch. Ich sagte, Ulrich, kann ich mal wieder bei dir vorbeikommen? Ja, wenn ich lebe und Gott will, können wir das gerne machen. Da habe ich so immer gesagt, davon gehe ich jetzt erstmal aus. Weißt du, als junger Mensch ist man da ungeduldig, ne? Heute weiß ich das so sehr zu schätzen, wenn man das einbaut in sein Denken, in sein Leben. Ja, wenn der Herr will, und wenn wir leben. Und dann wird auch der Moment, in dem man lebt, einem viel wertvoller, weil ich nicht weiß, was morgen mit meinem Leben ist. Retro ist ja gerade in, nicht? Also so Vintage, also mäßig. Warum das sich nicht mal zu eigen machen? Tu mal dein Leben, dein Gedankenleben updaten und nimm diese SCJ-Formulierung. Warum nicht einfach mal unter WhatsApp-Nachricht einfach SCJ schreiben? Und mal schauen, wie der Gegenüber reagiert. Oder eine Sprachnachricht machen und sagen, Subkonditione Jakobäer. Da kommt noch eine Reaktion. Das weckt doch Neugierde. Und schon seid ihr in unserem Jahresmotto drin, weitergeben auch, ne? Die gute Nachricht von Jesus an dieser Stelle. So, jetzt muss ich doch die Flipchart noch ganz kurz nehmen, nur um was aufzuzeichnen, weil die Jugend hat mir extra die Flipchart hochgeholt und hat gesagt, wo ist denn jetzt der Stift? Und hat gesagt, ach Hans-Peter, jetzt benutze doch nicht den Flipchart. Dann schreib wenigstens drauf, danke, dass die Jugend die Flipchart hochgestellt hat. Das ist jetzt aber zu lang, aber ich möchte für die Jugendlichen, weil nicht jeder hat so mit Latein, nicht? Also nicht jeder hat es mit SCJ. Was heißt? Sub, Conditione, Jakobäa. Genau. Und vielleicht ist das andere viel, viel einfacher, wenn ihr einfach hinschreibt. So, und das nennt er einfach Check. Check 515. Vielleicht hilft das eher, ist moderner, dass man da das machen kann. Aber nehmt es einfach mal mit. Ihr denkt und freut euch, dass ihr denkt und lasst Gott die Schritte eures Herzens lenken. Gott ist ein guter Herzschrittmacher für unser Leben. Amen, ihr Lieben.